Das Wort hat der Abgeordnete Weber, Koblenz.
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich zunächst feststellen zu können, nach dem bisherigen Verlauf der Debatte, dass das Problem der Todesstrafe von so hoher Warte unter gespannter Anteilnahme des gesamten Hauses und mit dem sittlichen Ernst geführt wird, der diesem Gegenstand zukommt. Wenn man geglaubt hätte, dass das Problem nach der stundenlangen Debatte, die wir vor 2,5 Jahren um den gleichen Sachgegenstand geführt hatten, nicht noch weiter vertieft werden könne, der ist durch die Ausführungen des Herrn Bundesjustizministers eines anderen belehrt worden. Ich bin zwar der Meinung, dass dieses Plädoyer für die Beibehaltung des Artikels 102 advokatorisch gesehen wirkungsvoller gewesen wäre, wenn es nach der ersten halben Stunde abgeschlossen worden wäre. Die anderen Ausführungen konnten sehr wohl dann im Ausschuss gemacht werden, weil sie mehr Einzelheiten betrafen und im Übrigen auch sehr stark von emotionalen Gesichtspunkten getragen waren. Meine Damen und Herren, im Artikel 2, Absatz 2 des Grundgesetzes heißt es: Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden. Damit ist noch nichts Entscheidendes zu dem heute zur Debatte stehenden Thema und Problem gesagt. Immerhin erscheint es mir angebracht, darauf hinzuweisen, welch hohe Wertung das Grundgesetz dem Recht auf Leben zugemessen hat, dass es einmal es als Grundrecht schützte und Eingriffe nur aufgrund eines Gesetzes gestattete. Das Leben ist heilig. Zum anderen können wir daraus die Einsicht gewinnen, welch schweres Verbrechen derjenige begeht, der in dieses im Grundgesetz zu Eingang geschützte Recht auf Leben frivol verletzt, also tötet, mordet. Daraus ergibt sich die Konsequenz, dass diesen Rechtsbrecher auch schwerste Strafe treffen muss. Das 5. Gebot im Dekalog, dem Grundgesetz der Christen, heißt: Du sollst nicht töten. Es richtet sich sowohl an den Einzelnen wie auch an die Allgemeinheit, den Staat. Es ist aber im kirchlichen und staatlichen Recht anerkannt, dass davon Ausnahmen gemacht werden müssen, wie zum Beispiel im Falle der Notwehr des Einzelnen, sowohl wie auch der Allgemeinheit. Ebenso ist in der christlichen Moraltheologie anerkannt, dass der Staat das Recht hat, durch seine Gerichte denjenigen, der das Leben anderer nicht geachtet, sondern vorsätzlich und überlegt vernichtet hat, selbst des Lebens für verlustig zu erklären. Dieses Recht des Staates wird auch von meinen Freunden grundsätzlich anerkannt. Um die Frage aber, ob der Staat von diesem Recht Gebrauch machen soll, welche Sühne, welche Strafe den Mörder und Totschläger treffen muss, ist seit Jahrhunderten, wie bereits mehrfach hervorgehoben worden ist, ein lebhafter Streit entbrannt. Das Grundgesetz hat ihn im Artikel 102 lapidar dahin entschieden: Die Todesstrafe ist abgeschafft. Es hat damit auch dem Gesetzgeber die ihm in Artikel 2 an sich gegebene Befugnis, durch ein einfaches Bundesgesetz den Eingriff in das Grundrecht des Lebens zu gestatten, entzogen. Wir hatten damals, als das Grundgesetz beschlossen wurde, und das hat auch der Herr Bundesjustizminister bereits in der Erklärung der Genesis dieses Artikels hervorgehoben, die schlimmen Erfahrungen der Nazizeit bis 1945 und auch, das muss in diesem Zusammenhang gesagt werden, die schlimmen Erfahrungen nach 1945 vor Augen. Der im Jahre 1928 vor dem Reichsgericht in Leipzig verkündete Programmsatz, wenn ich einmal zur Herrschaft komme, werden die Köpfe rollen, war besonders in den letzten Kriegsjahren zu einer grausigen Wirklichkeit geworden. Die Achtung und die Ehrfurcht vor dem Leben war weithin geschwunden und es erschien deshalb angebracht, diesen Werten dadurch wieder Geltung zu verschaffen, dass man jeden gewaltsamen Eingriff in das Leben schlechthin verbot und damit die Todesstrafe abschaffte. Auch viele meiner politischen Freunde haben damals, trotz mancher Bedenken, wie sie eben auch der Herr Bundesjustizminister erörtert hat, dieser Regelung zugestimmt. Einige haben sie auch abgelehnt, weil sie der Ansicht waren, dass gerade angesichts der durch die Kriegszeit eingerissenen Verwilderung und Verrohung der Sitten die Todesstrafe als Mittel der Abschreckung und damit der Sicherung der menschlichen Gesellschaft sowie als gerechte Sühne nicht zu entbehren sei. Der Streit um die Todesstrafe ist aber auch mit dieser Entscheidung des Parlamentarischen Rats nicht zur Ruhe gekommen. Und schon nach mehreren Monaten hatte sich das Hohe Haus ja mit der Frage zu beschäftigen, ob die Todesstrafe wieder eingeführt werden soll. Am 27.03.1950 in der 52. Sitzung fand eine mehrstündige, man darf sagen, erregte, aber auch erregende Debatte statt. Und ich habe schon zu Beginn meiner Ausführungen betont, dass man nach deren Verlauf eigentlich hätte erwarten und sagen können, dass Wesentliches zu der Frage, ob die Todesstrafe wieder eingeführt werden solle, ob sie abgeschafft bleiben solle, nicht mehr zu sagen sei. Meine Fraktion hat sich mit der Frage eingehend befasst. Sie vertrat in der Debatte am 27. März 1952 ganz überwiegend unbeschadet der sachlichen Stellungnahme den Standpunkt, dass es nicht angängig sei, die erst vor wenigen Monaten mit großer Mehrheit vom Parlamentarischen Rat getroffene Entscheidung nun schon wieder zu ändern und stimmte deshalb dem Antrag auf Übergang zur Tagesordnung zu. Des Weiteren wurde auch in der Debatte vom Herrn Bundesjustizminister in gleichem Sinne damals schon betont, dass doch mindestens man einige Jahre zuwarten müsse und Erfahrungen sammeln müsse, um die Auswirkung der Bestimmung auf die Entwicklung der schweren Kriminalität überprüfen zu können. Dazu sei dann voraussichtlich Gelegenheit geboten im Rahmen der Erörterung der Strafrechtsreform, auf die wir ja nur noch bis heute warten. Bei dieser müsse dann sowieso das geltende Strafensystem erneut überprüft, unter die Lupe genommen und geordnet werden. Trotzdem das Hohe Haus mit so großer Mehrheit damals beschloss, zur Tagesordnung überzugehen, dauerte aber die Erörterung über die Frage der Todesstrafe in der Öffentlichkeit an. Es ist nicht zu verkennen, dass einzelne besonders greuliche, scheußliche und empörende Mordfälle, die Zahl derer, die die Todesstrafe für notwendig halten, in der breiten Masse des Volkes erheblich wachsen ließ. Es ist ja schon betont worden, dass die statistischen Erhebungen durch Institute zur Erforschung der öffentlichen Meinung ergeben haben, dass die Befragten bis zu einem Prozentsatz von 75% sich für die Wiedereinführung und für die Notwendigkeit der Todesstrafe ausgesprochen haben. Die Problem... Diese Erhebungen sind nicht gerade im Zusammenhang mit einem Mord aus. Ich komme auf das Argument, Herr Kollege Grebe, zu sprechen. Ich halte es durchaus nicht für durchschlagend, sondern betone das, was Herr Kollege Schmidt bereits in der Debatte am 27. März 1950 ausgeführt hat und was auch eben in Gard ausgezeichneter Weise der Bundesjustizminister ausgeführt hat, dass wir uns durch die öffentliche Meinung nicht entscheidend beeinflussen lassen dürfen. Das ist durchaus mein Standpunkt. Das Problem wurde gerade in den letzten Monaten nun in öffentlichen Diskussionen und Zeitungsartikeln eingehend behandelt. Und diese Erörterungen sind ja wohl auch maßgebend gewesen, wie diese Vorkommnisse, wie sie im Einzelnen von Herrn Kollegen Evers angeführt worden sind, dass wir uns heute mit diesen beiden Anträgen zu befassen haben. Diese Anträge bezwecken, die entweder den Artikel 102 nun ganz zu beseitigen oder ihn dahingehend zu ergänzen, dass er keine Geltung für bestimmte Taten haben soll. Wir haben uns nun zu prüfen, haben sich die Verhältnisse gegenüber der Zeit vor 2,5 Jahren so geändert? Oder haben wir inzwischen so entscheidende neue Erkenntnisse und Einsichten gewonnen, dass wir jetzt schon eine Änderung in der im Frühjahr 1950 eingenommenen Haltung vornehmen müssen? Meine Fraktion sieht sich nicht in der Lage, auf diese Frage jetzt schon eine einhellige und eindeutige Antwort zu geben. Auch in ihr ist die Zahl derer, die die Todesstrafe für notwendig halten, erheblich gewachsen, während ein anderer Teil ebenso eindeutig bei der Ablehnung der Todesstrafe bleibt. Einigkeit besteht bei uns allerdings darin, dass es nicht in Frage kommen kann, den Artikel 102 schlechthin aufzuheben und damit den Weg dafür freizumachen, dass durch einfaches Bundesgesetz jeder für todeswürdig erachtetes Verbrechen auch nun mit der Todesstrafe bedroht werden kann. Die Erlebnisse der 12 Jahre Nazi-Herrschaft und ihre Auswirkungen stehen ja noch so lebhaft vor unseren Augen und allzu lebhaft vor unseren Augen, als dass wir ins Auge fassen könnten, dem Gesetzgeber hier sozusagen wieder freie Hände zu geben. Wir können deshalb dem Antrag der DP auf Aufhebung des Artikel 102 schlechthin nicht zustimmen. Eine andere Frage ist aber die, ob nicht für gewisse rohe und abscheuliche Straftaten, so insbesondere den Raubmord, den Lustmord, die Todesstrafe angedroht werden sollte. Diese Frage wird von einer großen Zahl meiner politischen Freunde bejaht. Das aber nur dann, wenn die Feststellung des Täters und der Tatumstände durch einen klaren und direkten Beweis und nicht im Wege des Indizienbeweises möglich ist. Die Frage bedarf aber noch einer eingehenden Erörterung und Überprüfung. Es wird notwendig sein, dazu statistisches Material heranzuziehen, wie es uns der Herr Bundesjustizminister ja zum Teil schon vorgetragen hat, in einer solchen Fülle, dass es bei der Kürze der Zeit gar nicht möglich war, dem allem zu folgen und das alles zu verarbeiten. Es wird nötig sein, dass Sachverständige gehört werden. Wir denken dabei an Theologen, Ärzte, Richter und Staatsanwälte. damit ein wohlfundiertes Urteil ermöglicht wird. Ich stimme deshalb den gestellten Anträgen auf Verweisung beider Anträge an den Rechtsausschuss namens meiner Fraktion zu. Ich meine abschließend, man sollte die Stellungnahme zu dieser Frage und in diesem Hause nicht zum Gegenstand ethisch abschätzender oder anerkennender Beurteilung machen. Die Entscheidung für oder wider wird jeder von uns selbst mit seinem Gewissen zu treffen und zu verantworten haben. Es lassen sich viele gewichtige Gründe für das Wir, Wie, Für, wie aber auch für das Dagegen anführen. Wir werden alle diese Gründe mit dem Sachgegenstand zukommenden sittlichen Ernst und Gründlichkeit prüfen und erörtern. Und sollten dann die Entscheidung, die jeder Einzelne trifft, als das Ergebnis ehrlichen Ringens und Mühens um ein schwieriges Problem anerkennen und würdigen.